Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend. Hallihallo. Vom Wert der Blogs und die Macht der Worte.
Vom Wert der Pressefreiheit und die Rolle des Bundesnachrichtendienstes.
Vom Wert der Meinung und ein deutsches Medienstartup, das in den USA auftritt.
Vom Wert der Glaubwürdigkeit und eine Rückkehr des Medienvertrauens.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Springer-Chef Matthias Döpfner, der in dieser Woche bei den Goldenen Bloggern als Blogger ohne Blog ausgezeichnet wurde. Daniel ist ja einer der Mitorganisatoren dieses Preises und deswegen berichten wir heute nicht darüber. Andere Berichte, die könnt ihr ja googeln. Aber wir wollen euch ja Debatten übers Bloggen näher bringen, die durch die Preisverleihung doch irgendwie angestoßen wurden. Ausgezeichnet wurde zum Beispiel, habe ich gerade schon gesagt, Matthias Döpfner, und zwar dafür, dass er weiß, wie er im Stile eines guten Bloggers Debatten auslöst, auch wenn man seine Meinung gar nicht immer teilt. In seiner Dankesvideobotschaft merkte Döpfner an, dass die Zeiten, in denen man Verlage versus Blogs diskutiert habe, endlich vorbei sein sollten. Hier ein kleiner Auszug daraus.
Über die Auszeichnung freue ich mich sehr. Warum? Weil es Gräben zuschüttet zwischen Verlagen und Blogs, so als sei das was ganz Unterschiedliches. Und das ist ja Unsinn. Als Goethe und Schiller ihre Zeitschriftenprojekte realisiert haben, waren das One-Man-Shows. In gewisser Weise waren also Goethe und Schiller die Blogger des 19. Jahrhunderts. Und viele digitale Verlage heute haben vor ein paar Jahren als Blogs angefangen. Einige Blogs können also die Verlage der Zukunft sein. Ich finde, es kommt nicht darauf an, in welcher Technik man etwas zu seinen Lesern oder Usern bringt, sondern es kommt darauf an, ob man etwas zu sagen hat, ob man es in einer Sprache formuliert, die die Menschen bewegt, ob man eine Haltung hat, die möglicherweise sogar polarisiert. Das hat guten Journalismus immer ausgezeichnet. Darauf kommt es an, in analogen und digitalen Publikationsformen.
Die zweite Meinung.
Kommt heute von Marie-Sophie Hingst. Sie wurde vom Netz zur Bloggerin des Jahres gewählt für ihr Blog Read On, My Dear Read On. Am Wochenende könnt ihr sie auch nochmal ausführlich im Grünstreifen hier bei Deutschlandfunk Nova hören. Bei der Preisverleihung las sie in ihrer Dankesrede eine Postkarte an den deutschen Journalisten Deniz Yücel vor, der immer noch in türkischer Haft sitzt. Und in dieser Postkarte, da sprach sie von der Macht der Worte, die auch jeder Blogger nutzen kann. Direkt im Anschluss sagte sie dazu:
Wir sind ja eine Gruppe von so 7 Frauen und wir schreiben seit sehr vielen Tagen, ich genau seit 318, jeden Tag eine Postkarte für Deniz nach Silivri und wir haben auch Karten an Meşale Tolu geschrieben und ich finde das ganz wichtig, dass wir, die wir hier alle zusammenkommen und das Internet in unterschiedlichsten Formen repräsentieren, uns auch einsetzen für diejenigen und für alle Journalisten, die nicht arbeiten können und denen das Wort nicht frei ist. Und ich glaube immer noch, dass jedes einzelne Wort hilft. Ja, ist das nicht verrückt? Also wir haben insgesamt fast 1000 Postkarten geschrieben und Deniz bekommt kaum eine dieser Postkarten. Und ist das nicht sozusagen eine irrsinnige Bankrotterklärung für ein Regime, das sich vor Postkarten, ich meine vor Postkarten fürchtet? Wer fürchtet sich denn vor Postkarten? Nur sehr, sehr schwache Menschen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Pressefreiheitsmedienmagazin.
Netzpolitikern, IT-Sachverständige und Journalisten, die haben schon lange davor gewarnt, vor dem Gesetz über den Bundesnachrichtendienst. Das ist ja im letzten Sommer geändert worden.
Eine dieser warnenden Stimmen, die kam von netzpolitik.org, die haben bereits 2016 davor gewarnt, der Bundesnachrichtendienst, der könne seine Internetüberwachung demnächst massiv ausbauen und alles auch, was durch Snowden und den Untersuchungsausschuss als illegal enttarnt wurde, würde jetzt einfach als legal erklärt.
Bevor die Frist zu einer Verfassungsbeschwerde abgelaufen ist, hat nun die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen gemeinsam mit 5 zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Verfassungsbeschwerde auch eingereicht.
Und obwohl man das im Grunde bereits im Dezember getan hat, diesen juristischen Vorgang angestoßen, da ist das erst jetzt bekannt geworden. Vielleicht ist euch ja am Dienstag, also diese Woche, 30.01.2018, aufgefallen, dass genau um 8.30 Uhr einige in eurer Twitter- oder auch Facebook-Timeline nur ein Satzzeichen posteten, nämlich den Punkt. Und unser Kollege Jörg Wagner, der hatte sogar einen ganz besonders dicken Punkt getwittert. Und Jörg, da bitten wir doch jetzt mal tatsächlich um Aufklärung. Was steckt dahinter?
Hallo Jörg.
Ja, hallo, grüße euch. Also genau genommen war das tatsächlich sowas wie eine Social-Media-Kampagne, um Aufmerksamkeit zu ziehen, weil in der Tat, wie ihr es gesagt habt, bereits im Dezember ist dieser Beschwerdevorgang eingeleitet worden, weil da war eine Frist einfach einzuhalten. Aber in der Vorweihnachtszeit, so die Vermutung, hätte das kaum jemand bemerkt. Und deswegen hat man das um knapp einen Monat verschoben und einige Journalisten und andere gebeten, doch um 8.30 Uhr diesen Punkt zu twittern zum Beispiel und dann 9.30 Uhr später ein kleines Video, das die ganze Sache aufklärt, damit eigentlich alle Leute fragen, was ist denn das? Und ja, dass der Fokus einfach auf dieses BND-Gesetz gelegt wird, beziehungsweise auf diese Verfassungsbeschwerde. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich erst so ein bisschen schwer getan damit, weil es ist ja eine Kampagne, ne? Und eigentlich ja Public Relation, also PR, und das machen ja Journalisten nicht. Man denke nur an Hans-Joachim Friedrichs. Aber dann habe ich abgewogen, habe gedacht, das ist so eine wichtige Sache, wenn dieses Gesetz nämlich durchkommt, dann wird so massiv eine demokratische Verabredung ausgehöhlt, nämlich die vierte Säule. Der Journalismus als Watchdog. Journalisten wären weltweit davon betroffen. Totalangriff auf die Pressefreiheit. Also völlig unverhältnismäßig, dieses BND-Gesetz.
Ja, aber da müssen wir uns nochmal vielleicht gleich so das Problematische anschauen, auch gerade für uns Journalisten hier im Inland. Denn der Bundesnachrichtendienst, der ist ja Auslandsgeheimdienst und genau genommen damit für das Inland nicht zuständig.
Das stimmt, aber es ist ein bisschen komplizierter. Das BND-Gesetz teilt das Pressefreiheitsrecht in ein Recht für Deutsche, für EU-Bürger und für Nicht-EU-Bürger. Und diese drei unterschiedlichen Gruppen haben unterschiedliche Schutzmöglichkeiten. Christian Mier, der ist Geschäftsführer der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, sagte mir:
Deutsche dürfen in der Gesetzeslogik nicht überwacht werden, aber technisch ist das geradezu unmöglich, wenn man sich Rechercheprojekte wie die Paradise Papers oder die Panama Papers vorstellt. Die zeigen sehr praktisch, warum die Gesetzeslogik nicht funktioniert, weil dort ein deutscher Journalist mit einem mexikanischen Journalisten zusammenarbeiten wird und die schreiben sich halt mal E-Mails und der mexikanische Journalist wird überwacht, der Deutsche kann nicht überwacht werden angeblich und da sieht man ganz praktisch, das wird nicht funktionieren.
Reporter ohne Grenzen ist für diese Verfassungsbeschwerde Teil eines Bündnisses, das über ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet hat. Hierzu zählen außerdem, ich will sie mal alle nennen, der Deutsche Journalistenverband, die Deutsche Journalisten- und Journalistenunion, das Netzwerk Recherche, dann N-Ost, das ist auch ein Journalistennetzwerk, spezialisiert auf tatsächlich Osteuropa, sowie die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Alle eint eine ganz simple Erkenntnis, nämlich der NSA-Untersuchungsausschuss habe gezeigt, dass bei anlassloser Überwachung so viele Datenmengen anfallen, dass man diese nur in den Griff bekommen kann durch Automation. Diese garantiere aber jedoch nicht, dass Deutsche ausgespart würden. Also dafür gibt es auch einen ganz primitiven Grund und den erzählte mir der Geschäftsführer und Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Der Punkt ist, dass man ja Deutsche gar nicht notwendigerweise als Deutsche erkennt. Denken Sie an eine E-Mail-Adresse gmail.com. Ja, da weiß man natürlich nicht, ob der Inhaber dieser E-Mail-Adresse Amerikaner, Deutscher oder meinetwegen auch Chinese ist. Ja, das heißt also, es ist technisch nicht so einfach möglich zu erkennen, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Und deswegen ist ein weiteres Argument in unserer Verfassungsbeschwerde, dass diese Differenzierung nach Nationalitäten in Zeiten des Internet einfach nicht mehr sinnvoll ist. Die ist technisch nicht mehr sinnvoll durchzuführen. Und außerdem werden ja auch Daten zwischen Geheimdiensten relativ frei ausgetauscht. Und jedermann ist selbstverständlich aus der Perspektive irgendeines Geheimdienstes Ausländer. Das heißt also, dann kann der BND die Amerikaner ausforschen und die Amerikaner forschen die Deutschen aus, dann tauscht man die Daten und unterm Strich ist dann jeder freiwillig.
Ulf Burmeier war das. Jurist ist er übrigens und er ist spezialisiert mit seiner Gesellschaft für Freiheitsrechte auf Verfassungsbeschwerden.
Wenn ich jetzt mal den Begriff freiwillig nochmal aufnehme, ist man das nicht im Grunde jetzt schon, weil die britischen und auch die US-Geheimdienste, die haben sowieso ihre eigenen Prinzipien und die tauschen sich ja auch mit dem BND aus.
Ja, gewissermaßen stimmt das, aber nun würde ein Land wie Deutschland, das immerhin doch irgendwie stolz ist auf die Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und auch der Medien als vierte Gewalt, sich hier aktiv schuldig machen bei der Aushöhlung der Pressefreiheit. Hören wir doch zu vielleicht nochmal Frank Überall, er ist der DJV-Vorsitzende.
Naja, also ich gucke sonntagsabends gern den Tatort und wenn man sich das da anschaut, da ist es immer so, dass die Polizisten dann erstmal zum Staatsanwalt gehen müssen und der Staatsanwalt muss sich einen richterlichen Beschluss holen, dann darf ich jemanden festnehmen, dann darf ich auch nur irgendwo durchsuchen. Hier haben wir jetzt eine Situation, die geschaffen wird, wo der BND quasi als Freibrief alles darf. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die Figuren, die auch im Tatort zu sehen, die dürften alles, egal was. Und genau das ist letzten Endes der Freibrief, der jetzt ins Gesetz reingeschrieben wird. Das heißt, jeglicher Vorbehalt, beispielsweise ein Richtervorbehalt, wie man das juristisch nennt, ist überhaupt nicht mehr vorgesehen.
Vielleicht noch ein ganz besonders starkes Problem. Es betrifft auf alle Fälle den investigativen Journalismus weltweit. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Die Journalistin Kadia Ismailova, sie arbeitet als investigative Journalistin in Aserbaidschan, saß dafür schon auch im Gefängnis, war zu 7 Jahren verurteilt, konnte aber durch internationale Proteste nach rund 2 Jahren freikommen. Auch mit Unterstützung übrigens von Reporter ohne Grenzen. Sie darf das Land nicht verlassen, aber recherchiert natürlich weiter. Themen ihrer Recherche sind Korruption, Steuerbetrug, organisierte Kriminalität und Menschenrechtsverletzung. Und das gehört zum Aufklärungsauftrag des BND. Der Journalistin wird also zusätzlich ihre Arbeit erschwert, weil sie Gefahr läuft, dass ihre Informanten sich ihr nicht mehr anvertrauen, beziehungsweise dass sie befürchten muss, dass hier mit ihren Quellen Geheimdienste dealen. Internationale Zusammenarbeit wäre für sie fast unmöglich.
Okay, also die Verfassungsbeschwerde ist ja eingereicht. Was glaubst du, welche Chance hat die?
Also ich glaube, die Chancen sind ziemlich hoch, weil Deutschland sich beteiligt hat, tatsächlich an internationalen Abkommen die Menschenrechte zu achten. Und das ist ein sehr hohes Gut, was da angekratzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Verfassungsrichter ähnlich sehen.
Sagt Jörg Wagner, gegen das BND-Gesetz wurde Verfassungsbeschwerde von 6 Organisationen gemeinsam mit ausländischen Journalisten eingereicht und mit den Menschenrechten zu bringen. Jörg Wagner hatte die Details. Dank dir!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das meinungsfreudige Medienmagazin.
Wir sagen euch das ja immer wieder gerne. Wir bleiben für euch dran an bestimmten Themen. Und an dieses Thema hier, da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. 2014 war das. Da haben wir euch einen Preisträger des Grimme Online Awards vorgestellt. Ja. Den Pressekompass. Ja, wir erinnern uns. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass es so lange schon her ist. Aber ich erinnere mich trotzdem noch gut. Das war ein Online-Tool, auf dem man quasi die Meinung der Medien zu bestimmten Themen im Kompass dargestellt hat. Ja, und der Pressekompass quasi so als eine etwas andere Presseschau. Und wir fragen uns heute, was ist daraus eigentlich geworden?
Spulen wir aber erstmal in das Jahr 2018. Vor ein paar Tagen ist mir diese Nachricht aufgefallen. Das Berliner Tech-Startup Opinory bekommt eine neue millionenschwere Finanzierungsrunde. Es arbeitet nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Wie hängt das zusammen?
Tja, ihr ahnt es schon, Opinory ist aus dem Pressekompass entstanden. Und wir finden, das ist schon was Besonderes, wenn ein deutsches Startup im Medienbereich international durchstartet und so rund 3 Millionen Investments inzwischen eingesammelt hat. Deswegen erzählen wir euch heute Abend mal die Geschichte von Opinory und begrüßen die Mitgründerin Pia Frey und Luisa Carstensen, die zuständig ist für die Partnerschaften mit deutschen Medien. Guten Abend, ihr zwei.
Ja, hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, finden wir auch.
Pia, 2016, haben wir gerade schon gesagt, wurde aus dem Pressekompass Opinory statt der Meinung der Medien seid ihr quasi sozusagen auf die Meinung der Nutzer umgeschwenkt, wenn man das so vereinfacht zusammenfassen kann. Wieso?
Das ist weniger ein Umschwenken, das ist eher eine Evolution mit der kleinen Sollbruchstelle einer Namensänderung von Pressekompass zu Opinory. Das hat ja von Anfang an gefußt auf der Idee, wir wollen Usern im Internet einen Überblick über in Kerndebatten verschaffen und einerseits ein Verständnis dafür schaffen, wer sagt was, was wir im Pressekompass mit diesen mit Pressestimmen, die wir da visuell dargestellt haben, gemacht haben, aber auch von Anfang an Usern selber eine Stimme geben. Das war von Anfang an Teil der ganzen Geschichte, wo wir einfach jetzt in den letzten Jahren den massiven Wumms gespürt haben, ist in diesem Aspekt, Usern eine Stimme zu geben, weil es da, glaube ich, ein paar Löcher gab so im Internet noch damals. Also User haben es relativ schwer lange gehabt, sich online zu äußern. Und das wollen wir ändern.
Es gab halt die Kommentarspalten, aber irgendwie aus einer guten Idee hat man ja auch gemerkt, so, dass, da ist nicht mehr so wahnsinnig attraktiv oder einladend, Meinung zu hinterlassen, ist das oft nicht mehr. Allein weil der Ton, der das da vorherrscht. Oder aber auch, weil es Zeit kostet, richtig lange Kommentare zu verfassen. Da ist dann so ein Voting einfacher, ne?
Genau. Also sozusagen als User, ich hab als User viele Meinungen zu vielen Themen. Ich habe noch nie einen Kommentar geschrieben. Und aus einer so Content-Producer oder aus einer Newsroom-Perspektive bietet eine Kommentarspalte natürlich einen interessanten Einblick in Debatten, auch so ein bisschen da rein, wo so viele grumpy old men stehen. es ist kein echtes Barometer dazu, wie tickt meine Audience.
Luisa, wenn man nochmal drauf schaut, ihr habt ungefähr jetzt 60 Medienpartner in Deutschland und denen stellt ihr Umfragen zur Verfügung, die eben in die Medienseiten eingebunden werden. Das heißt, die Chance ist, glaube ich, ganz gut, dass unsere Hörer auf jeden Fall schon mal auf eure Umfragen gestoßen sind oder sogar auch mit abgestimmt haben. Aber wer das vielleicht noch nicht gemacht hat, erklär uns doch nochmal, wie funktionieren genau jetzt eure Meinungstools?
Ja, hi. Das ist ganz einfach. Ich glaube nämlich auch, viele haben das bestimmt schon gesehen. Wir haben, nur um eine Zahl zu nennen, 80 Millionen Nutzer im Monat nämlich schon bei diesen 60 Partnern in Deutschland. Und ich finde ganz gut, merkt man immer, ob jemand das kennt, wenn man das beschreibt, das Ganze. Das ist so ein Halbkreis, das ist so unser Standardtool, der Tacho, wir nennen den so. Da hat man so eine Frage, die oben drüber steht und dann zwei Antwortmöglichkeiten. Und das Ganze ist ganz simpel. Mit einem Klick positioniert man sich in diesem Spektrum zwischen zwei Antwortmöglichkeiten und sieht dann im zweiten Schritt sofort, wie denken die anderen 1000 Leser, die abgestimmt haben. Was wahrscheinlich aber auch der Grund ist, warum wir so tolle Engagement Raten haben, also sprich, warum so viele Leser daran teilnehmen, dass es wirklich nur einen Klick kostet, sich hier zu beteiligen und seine Meinung zu teilen.
Herr Peller, das ist auch ganz freundlich für dich. Dann kann ich mir gut vorstellen, so eine Umfrage, wie finden Sie Herr Peller gut? Ja, nein? Dann kannst du einfach abstimmen.
Da gibt es nur ja, ja.
Achso.
Aber lass uns mal überlegen. Jetzt stelle ich mir vor, es fällt mir nicht so schwer, dass ich Chefredakteur einer Nachrichtenseite wäre. Aber ich nehme mal an, ich bin dazu noch ein skeptischer Chefredakteur einer Nachrichtenseite. Wenn ihr jetzt zu mir
ankommt, denen kennen wir viele.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Stellt euch vor, ich sei so einer. Und jetzt kommt ihr zu mir und sagt, ich binde mich mal ein auf deiner Medienseite. Wie macht ihr mir das jetzt schmackhaft? Also außer, dass es sozusagen die Möglichkeit gäbe, sozusagen über mich selbst abstimmen zu lassen. Aber was habe ich davon als Chefredakteur?
Also du hast wahrscheinlich... ist wahrscheinlich, dass du als Chefredakteur, wie viele andere auch, ein Problem haben. Nämlich bist du wahrscheinlich daran interessiert, eine echte Beziehung mit deinen Usern aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die jeden Tag bei dir auf der Seite landen, dass sie lange bleiben, dass sie möglicherweise sogar irgendwie dich abonnieren etc. Und diese Beziehung aufzubauen ist gar nicht so einfach, wenn du nicht mit deinen Usern interagierst, sozusagen, muss man sich einfach wie eine Beziehung vorstellen und eine Beziehung fängt irgendwie auch immer mit einem Gespräch an. Aber wenn kein Gespräch zwischen dir und deinen Usern stattfindet, dann ist das gar nicht so leicht, diese Beziehung aufzubauen. Und womit wir Verlage unterstützen, ist, dass wir es relativ einfach für Verlage machen, mit ihren Usern in Interaktion zu treten und einerseits zu verstehen, wie tickt meine Community eigentlich und andererseits davon zu profitieren, dass wenn du deinen Usern eine Stimme gibst, wenn du es ihnen leicht machst, sich zu deinen Artikeln, zu deinen Themen zu positionieren, die sehr wahrscheinlich länger auf der Seite bleiben, mehr teilen, sich einfacher konvertieren lassen in Newsletter-Subscriptions oder Abos oder Podcast-Downloads etc. Und du verdienst auch noch damit Geld über ein ganz smartes Monetarisierungsmodell.
Bevor wir da vielleicht auch noch nachher drüber sprechen, wie viel muss ich denn sozusagen Hirnschmalz investieren in gute Fragen? Also weil ich habe ja gelernt, die User haben es ziemlich einfach, die müssen nur einmal klicken. Aber damit ich doch was davon habe, muss ich ja gute Fragen stellen.
Ja, da haben wir natürlich auch sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch selber eine kleine Redaktion. Bastian, unser Chefredakteur, der scannt sozusagen jeden Morgen so den Newsmarkt, guckt, was sind so die wichtigsten Debatten in Politik, Sport, Unterhaltung, Wirtschaft und bietet die unseren Verlagspartnern an. Ihr könnt euch aber natürlich vorstellen, wir haben natürlich auch viele regionale Titel oder Special Interest Portale, die mit uns zusammenarbeiten. Und da haben wir es natürlich so eine Maske geschaffen, die es ermöglicht, in drei Klicks sich auch solche Umfragen selber zu bauen. Und wir sehen gerade in so einer Testphase von einem Monat, die wir zu Anfang immer aufsetzen, da einen ganz schnellen Lernprozess. Also wir werten natürlich auch die Umfragen aus, zeigen, wo ist das Engagement richtig hoch, auf welchen Themen, welche Fragen funktionieren, welche Themenfelder. Das heißt, die Redaktion kriegt ganz schnell ein Gefühl dafür, was interessiert meine Leserschaft, wo ist wirklich eine Debatte da, wo hake ich vielleicht sogar im Zweifel nochmal mit einem Folgeartikel nach. Also wir verstehen uns natürlich auch in gewisser Weise als so ein Pulsmesser für Themen, was funktioniert und ja, wir stellen sozusagen die Leserschaft vor. Wer sind die? Was denken die zu den Themen?
Weil wir aber auch so die Newsroom-Wirklichkeit kennen, wo häufig viele coole Tools zur Verfügung stehen und die Ressourcen es aber teilweise nicht erlauben, dass die alle so im Akkord zu spielen, ermöglichen wir das Redaktion aber auch komplett ohne ohne eigenen Zeitaufwand Umfragen auszuspielen, indem wir Polls automatisch in passende Artikel platzieren können und es damit auch ermöglichen, Langzeittrends zu bestimmten Kernfragen zu erfassen, wo sonst ein Redakteur sich immer wieder daran erinnern müsste, oh Brexit, da muss ich ja das Brexit-Poll einbinden, damit ich da den Langzeittrend erfasse. Das Ganze können wir auch automatisch spielen.
Da habt ihr ja dann auch echt einen großen Datenschatz jetzt über die Monate aufgebaut, ne? Also was die ganzen 80 Millionen Nutzer meinen. Wie nutzt ihr denn diesen Datenschatz oder wo könntest du damit auch mal hingehen?
Ja, da ist natürlich ein super Punkt, den du da anbringst. Wir haben verschiedene Ansätze bisher, also redaktionell, wenn wir jetzt mal die Redaktionsbrille aufhaben, spielen wir diese Daten natürlich zurück in die Redaktion. Vor der Bundestagswahl zum Beispiel hatten wir ein Special, da hatten wir über, ich glaube, das waren 4 oder 5 Monate lang die Frage ausgespielt, Schulz versus Merkel, wer macht das Rennen? Da war, was Pia gerade schon gesagt hat, so Langzeittrends natürlich super spannend zu sehen, wie ändert sich die Lesermeinung über die Zeit. Da haben wir verschiedene Medien angesprochen, gefragt, ob sie Lust haben, mit uns da so ein redaktionelles Special aufzusetzen. Da aggregieren wir, oder in dem Fall haben wir dann zum Beispiel die Meinung von den deutschen Leitmedien aggregiert und so einen gesamtdeutschen Trend dann zurück in die Redaktion gespielt mit soziodemografischen Daten. Und das wurde dann auch von einigen Medien als Folgeartikel dann sozusagen zurück an die Redaktion oder an die Leser gespielt. Im Sinne von wie tickt ihr, das ist eure Meinung, so ist der Trend bei euch, und das kam auch sehr gut an.
Jetzt hängt ihr sozusagen ja doch insgesamt, aber bei allem, was Opinory macht, doch an der Auskunftsfreudigkeit der User. Wenn ihr jetzt mal so auf den Deutschen im Allgemeinen guckt, der ist ja manchmal auch, gilt ja auch ein bisschen als verschlossen. Wie auskunftsfreudig sind wir Deutschen denn so? Kann man das sagen?
Das kann man sagen. Mit einer gesamtdeutschen Engagementrate von 18%, seid ihr 18%ig auskunftsfreudig, sind wir 18%ig auskunftsfreudig. Nee, also man kann sagen, dass sozusagen das natürlich auf Themen ankommt und zu manchen Themen haben Leute eine stärkere Meinung als zu anderen Themen. Das sind nicht zwangsweise immer irgendwie die großen politischen Debatten, sondern ich glaube, letztes Jahr war die Sarah-Pietro-Lombardi-Debatte die Umfrage mit der höchsten Engagementrate überhaupt. Es sind häufig auch Unterhaltungsfragen oder Lifestyle-Fragen.
Das würde mich als Chefredakteur jetzt ja nicht so sehr überzeugen.
Es kommt drauf an. Wenn du von der Gala kommst, dann findest du es total überzeugend. Aber die Deutschen sind, glaube ich, also nicht weniger oder nicht mehr auskunftsfreudig als andere. Es kommt darauf an, zu welchen Themen du sie befragst und wie einfach du es ihnen machst, ihre Meinung zu teilen. Ich glaube, ein Vorteil, den wir haben, ist, dass du bei uns als User dich anonym platzierst, wo Deutsche, glaube ich, nochmal eine größere Sensibilität für haben als beispielsweise Amerikaner.
Und eine Sache dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ich glaube, die Deutschen sind wahrscheinlich so im europäischen Mittelwert, was die Auskunftsfreudigkeit angeht. Aber sie sind sehr neugierig. Das Schöne ist ja, dass sobald du deine Meinung platziert hast, auch siehst, was die anderen dazu denken. Und wir glauben natürlich, dass das natürlich ein Hauptgrund ist, warum so viele Leser an den Umfragen teilnehmen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Start-up beleuchtende Medienmagazin. Heute stellen wir euch Opinory vor. Das ist ein Berliner Start-up und es arbeitet mit deutschen und englischsprachigen Medienseiten zusammen und sammelt und visualisiert quasi die Meinungen der Nutzer.
Bei uns sind weiter Gründerin Pia Frey und Luisa Carstensen. Sag mal, Pia, wie verdient ihr denn eigentlich euer Geld?
Also, was ich ja gerade schon beschrieben habe, dass wir es Verlagen ermöglichen, eine nachhaltigere Beziehung mit ihren Usern aufzubauen, ist ja etwas, was nicht nur für Verlage wichtig ist, sondern nachhaltige Aufmerksamkeit und Userbindung ist auch für Unternehmen wichtig. Und da haben wir sozusagen ein neues Werbemodell etabliert und ermöglichen es Werbetreibenden mit ihren Zielgruppen in Interaktion zu treten. Davon ausgehend, dass sozusagen, wenn du jemandem eine Frage stellst und dich in ein Gespräch begibst, wahrscheinlich erfolgreicher damit bist, deine Aufmerksamkeit zu catchen, als wenn du ihn irgendwie von der Seite anbrüllst, wie das so bestehende Werbeformen häufig machen. Das heißt, wir ermöglichen es unseren Werbepartnern mit gesponserten Umfragen in unserem Netzwerk mit ihren Zielgruppen zu ihren strategisch relevanten Themen zu interagieren.
Also das heißt jetzt, mal angenommen, Herr Perler kommt jetzt zu euch und sagt so, ey, ich will hier so ein bisschen Perler-Marktforschung betreiben. Und da kann es dann sein, dass wenn ich jetzt auf Spiegel Online gehe und dann eine Umfrage da mitmache und zum Beispiel zu einer aktuellen GroKo-Frage oder so, dass dann im nächsten Schritt dann so die bezahlte Umfrage von Perler kommt.
Nochmal unmittelbarer eigentlich. Also einmal ist es, es gibt uns Herr Perler mit seiner Perler Inc. Eher was von seinen Marketingbudgets als von seinen Marktforschungsbudgets. Herr Perler möchte eben Aufmerksamkeit auf Perler generieren. Sagen wir, er verkauft selbstfahrende Autos. Mhm. Und dann platzieren wir für Herrn Perler dazu die Fragen, die für User tatsächlich um das Thema wichtig sind. Also wie zum Beispiel, glauben Sie, dass in 5 Jahren selbstfahrende Autos unterwegs sind? Und die platzieren wir einerseits eben direkt in kontextuell passende Artikel. Das heißt, in Artikel, die sich irgendwie auf Spiegel Online oder auf Stern oder auf Fokus oder wo auch immer zum Thema Zukunft des Fahrens beschäftigen. Und du als User siehst da drin eine Umfrage, wie du es aus redaktionellen Umfrageformaten von uns kennst, mit einem Anzeigelabel. Oder genau wie du sagst, als Folgeumfrage. Aber eben primär da über eine direkte Einbindung in passende Umfelder.
Das finde ich echt ganz interessant. Lass uns aber noch mal ein bisschen über die redaktionellen Einbindungen dann auch sprechen. Oder Herr Perler, das hast du jetzt bei dir angekommen. Du guckst mal gerade, was an deinem Budget ist, ne?
Ich gucke mal. Ich glaube, das Marketingbudget ist tatsächlich das Größere, ja.
Aber lass uns doch mal über die redaktionellen Inhalte reden. Luisa, du hast ja schon gerade gesagt, dass so von 100 Lesern eines Artikels so 18 eine Meinung hinterlassen oder mit abstimmen. Aber was du uns noch nicht verraten hast, ist so, welche Themen besonders gut funktionieren. Hast du da so ein paar Beispiele?
Außer die Lombardis.
Ja, genau. Das hatte Bia ja gerade schon angekündigt. Ja, da hat sich natürlich unser Chefredakteur auch die Hände über den Kopf geschlagen, dass das so der Poll des Jahres war. Aber nein, wir haben natürlich auch ganz viele Politik-Polls, die ganz hohes Engagement haben, aber auch aus Wirtschaft. Und ich kriege die Frage wirklich immer und es ist schwierig zu beantworten, weil wir mittlerweile ja wirklich so viele verschiedene Medien an Bord haben und wir sehen hohe Engagementraten bei all unseren Partnern, aber auch auf wirklich unterschiedlichen Themen, also von Sport über Politik, Wirtschaft, also auch ganz skurrile Sachen dabei oft, wo wir dann wirklich schon überlegt haben, dass wir mal so ein Buch rausbringen, ein Online-E-Book mit den witzigsten Poll des Jahres oder so. Aber was wir natürlich sehen, aber das, glaube ich, überrascht auch nicht, ist, dass gerade regionale Medien und Special Interest Portale da natürlich nochmal punkten können, dass die natürlich schon eine sehr spitze Zielgruppe haben. Mhm. Aber trotzdem, nur um ein Gegenbeispiel zu bringen, die Bild zum Beispiel hatte jetzt auch gestern wieder Polls mit über 35% Beteiligung. Und das ist natürlich unglaublich, weil da redet man natürlich dann auch, was die Reichweite angeht, von ganz anderen Zahlen.
Wenn man das jetzt nur noch mal von der anderen Seite betrachtet, gibt es denn auch, und welche, also Themen, die doch so dann am Ende meistens doch nicht so gut funktionieren?
Ja, also was wir zum Beispiel als Beobachtung gemacht haben, das sind, dass Prognosefragen nicht so gut funktionieren, wie wenn man den Leser wirklich nach seiner Meinung fragt. Also so Wird-Fragen funktionieren nicht so gut wie Sollte. Also wenn man wirklich nach dem Wunsch des Lesers fragt.
Also wenn der Leser denken muss, hört er auf.
Genau, also er will sich nicht so gerne aus dem Fenster lehnen, aber er hat trotzdem immer eine Meinung zu allen Themen. Also
was da ganz interessant ist, ist auch, dass das Abstimmungsverhalten in USA nochmal echt anders ist als in Deutschland.
Inwiefern?
Insofern, als dass Amerikaner sehr viel lieber auf Fragen reagieren, in denen sie direkt angesprochen werden. Also zum Beispiel, how do you feel about Donald Trump? Es hat wahrscheinlich eine höhere Engagementrate, als sollte Donald Trump im Amt bleiben. Oder would you invest in Bitcoins anstelle von sollte oder haben Bitcoins eine Zukunft?
Mhm. Ach, das ist interessant. Mhm. Das kann ich mir auch sogar sehr gut, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Habt ihr denn so aus euren Daten noch so ein bisschen was gelernt, was euch dazu bewegt hat, vielleicht ein bisschen was anders zu machen?
Also wir lernen natürlich sozusagen, wie müssen Fragen gestellt sein und damit sie funktionieren. Und da es ist nicht überraschend, aber haben User einfach eine große Sensibilität für Bullshit-Fragen. Bullshit-Fragen heißt nicht kuriose Fragen, aber für einen Brandpartner würden wir jetzt nicht fragen, wie toll findest du IKEA? Ganz, ganz toll oder super, super, super toll.
Knut wäre die Antwort, glaube ich. Oder mit dem Navi, geht auch.
Witzige Umfragen funktionieren super gut, aber eben solche Bullshit-Fragen, wo man weiß, okay, hier steht ein eindeutiges Interesse dahinter, hier geht es nicht um meine Meinung, die laufen nicht. Was wir sonst, wir lernen extrem viel aus den Daten, die so jeden Tag reinkommen. Zum Beispiel, das fand ich meine aktuelle Lieblingsumfrage, von MZ Web, haben Ossis den besseren Sex? Und 74% sagen ja.
Kann man das auch lokal eingrenzen? Also wer das geantwortet hat?
Klar, genau. Solche, und in diesen Details wird es dann auch nochmal richtig interessant. Wie denken da Männer versus Frauen darüber? Wie denken Leute in verschiedenen Regionen aus verschiedenen Altersgruppen darüber? Das habe ich jetzt für die Ossi-Umfrage, wenn ich sie mal politisch unkorrekt so nennen darf, habe ich jetzt nicht im Kopf, was da der Gender-Split ist.
Ihr habt uns aber ein paar Beispiele noch mitgebracht, ne?
Wir werden natürlich konstant gefüttert mit Beispielen durch tausende Umfragen, die da ständig live gehen oder täglich live gehen. Da gibt es so ein paar Shining Stars, die bei uns an einer Wand im Büro hängen, der Lieblingsumfragen. Das ist zum Beispiel, also daran sehen wir, dass Portale und Newsrooms häufig ein extrem gutes Händchen dafür haben, was bei ihren Usern funktioniert. Und zum Beispiel hat hatte mal eine Umfrage mit auch, ich glaube, an die 30% Engagementrate. Findest du Merkel süß, eigentlich süß? Und auf der einen Skala konntest du sagen, ja, so wie, sie ist so süß wie ein kleines Knuddelbärchen. Oder auf der anderen Seite, geht nein. Und das hatten Leute offenbar eine Meinung zu. Ansonsten richtig spannend ist es, wenn Verlage oder Redaktionen systematisch zu einem Thema den kompletten Meinungskanon ihrer User abfragen. Das macht zum Beispiel Time Inc. hat da gerade eine Serie von Umfragen gehabt zum Thema Bitcoin und hat in dieser Bitcoin-Welle der letzten Monate festgestellt, dass von der Community, die sich auf ihren Portalen bewegt, so das Vertrauen in Bitcoins nochmal richtig runtergegangen ist, während so der ganze Hype gestiegen ist. Also Leute haben eher sehen die Sache skeptischer inzwischen, als sie es noch am Anfang taten. Oder aber auch auf lustigeren Themen. Der Kölner Express hat x Umfragen zum Thema Angst gestellt. Wovor haben sie Angst? Und was da so im Konglomerat rumkommt, ist, dass Kölner große Angst vor einem Atomkrieg haben, vor Terrorismus, aber auch vor Spinnen in ihrem Ohr, vor Zahnarztbesuchen, vor Ratten, vor Haien, aber auch vor Haiangriffen.
Haiangriffen in Köln, ja, das finde ich gut.
Ja. Also es ist ein unfassbarer Strom, der da reinkommt, da wo wir aber in unser eigenes Data Science Team drauf sitzen haben, das zu ordnen, zuzuordnen, da die Messages rauszuziehen und dann jeweils natürlich für unsere Kunden A auf der Redaktionsseite, B auf der Brandseite aufzuarbeiten und da die Findings rauszuziehen.
Habt ihr auch so Hardcore-Nutzer, die also von einem Poll zum nächsten sich bewegen? Also so eine richtige, dass man sagen kann, es gibt richtige Meinungsnerds?
Klar, absolut, absolut. Also sozusagen, das sind natürlich dann auch gleichzeitig einfach die Vielleser oder wahrscheinlich die Nachrichten-Junkies. Man kann uns ja sozusagen, man findet uns in Artikeln, aber man kann jetzt nicht Opinory googeln und dann alle Umfragen von uns finden. Aber wir haben, da gibt es einen harten Kern von Heavy-Usern, die sich auch manchmal einfach extrem oft auf einem Poll umpositionieren. Also wir hatten eine Rekordumfrage, wo ein User 178 Mal seine Meinung geändert hat.
Das war bestimmt Angela Merkel.
Wenn er das jetzt hört, soll er sich bitte melden oder sie, weil ich möchte wissen, was da in ihm vorgegangen ist.
Aber wenn man auch noch auf die verschiedenen sozusagen Usergruppen der verschiedenen Seiten auch schauen, also Boulevardseiten und politische Seiten oder vielleicht auch große regionale oder kleine regionale Medienseiten, große nationale, ticken tatsächlich die User auch in ihrem Abstimmungsverhalten anders von Seite zu Seite? Kann man da auch Tendenzen festmachen?
Ja, klar. Also wir haben, wie ich ja vorhin schon kurz angedeutet habe, wir haben ja eine eigene kleine Redaktion, die Umfragen zur Verfügung stellt. Das heißt, es kommt dann natürlich auch vor, dass gerade große Leitmedien die gleiche Frage einbinden. Und das ist natürlich dann der perfekte Case für uns, um zu vergleichen, inwiefern die Leserschaften von Leitmedien unterschiedlich ticken zu den Fragen. Und das ist auch in der Tat dann manchmal Fälle, die wir dann natürlich auch an die Redaktion spielen und sozusagen in Abgrenzung zu den anderen zeigen, so tickt deine Leserschaft und so ticken andere. Das ist natürlich spannend.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
The International Medienmagazin.
Very warm welcome to Pia Fry und Luisa Carstensen from Opinary.com.
Nice to be here. Hello.
Was mal so als kleines Nebenprojekt startete, ist mittlerweile eine richtig große Unternehmung geworden. Ich habe schon gerade gehört, 30 Mitarbeiter hat Opinary mittlerweile. Ihr arbeitet als Berliner Startup nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wie USA. Ihr bezeichnet euch als Tech-Startup. Wieso denn das?
Ganz kurz, wir sind 30 Mitarbeiter. Wir müssen dieses Jahr, wir wachsen an allen Enden und haben haben großen Hiring-Bedarf.
Ihr stellt also einen gerade?
Wir stellen ein. Brand, auf Brand-Seite, Monetarisierung mit spannenden Unternehmen zusammenarbeiten, Publisher Key Accounting, das heißt, ja, egal. Also wir stellen ein.
Was für Leuten sucht ihr denn?
Wir suchen auf der einen Seite, also eigentlich vor allem einfach nach hungrigen Leuten, die Bock haben, was zu machen und so in einem Startup zu sein, in dem gerade einfach das in der spannenden Phase steckt. Nämlich jetzt gerade mit einer neuen Finanzspritze ausgestattet, stark auf Wachstumskurs, wo man einfach viel bewegen kann. Und dann auf der Publisher-Seite Interesse für die Publisher-Industrie, für Geschäftsmodelle, für die Probleme und für Lösungen, gut mit Menschen umgehen können und da nicht scheu sein, auch irgendwie sich an einen Chefredakteur, Herrn Pehler, anzuwanzen und ihn...
Das ist auch nicht so unangenehm.
und ihn zu überzeugen, dass wir genau das Richtige sind für ihn. Auf Redaktionsseite suchen wir nach Leuten, die ein Gespür für Debatten haben, für einen Nachrichtenüberblick, die analytisch unterwegs sind, also Daten auswerten können und also nicht ausschließlich so Seite 3 Journalisten, sondern es geht eher in Richtung so Content Management. Aber das Spannende daran ist, dass man natürlich eine große Reichweite hat. Deine Umfrage, die du rausschickst, geht an alle großen Medienportale etc. Und auf Brandseite ein richtiges Marketinginteresse, also ein neues Werbemodell im Markt platzieren, davon große globale Marken zu überzeugen. Das zum Erfolg führen.
Du hast gerade die Finanzierungsrunde ja schon angesprochen.
Jawohl.
Insgesamt habt ihr, glaube ich, jetzt 3 Millionen Euro, die in euch investiert wurden.
Also wir hatten eine frühere, schon eine Seed-Finanzierungsrunde. Das war knapp 1 Million, also insgesamt ein bisschen mehr als 4 Millionen haben wir aufgenommen.
Legen wir nochmal ein Millionchen drauf. lass uns das mal hinter die Kulissen blicken. Wie funktioniert sowas denn, so eine neue Finanzierungsrunde? Sind das viele PowerPoint-Präsentationen, Verhandlungsrunden?
Also es geht im Grunde ja darum, dass du beweist, dass dein Geschäftsmodell funktioniert und großes Wachstumspotenzial hat. Und damit hing auch unser Schritt in die USA zusammen, weil wir zeigen wollten und uns selber einmal beweisen oder uns selber mal angucken wollten, ist das, was wir da machen, ist das nur irgendwie ein schönes Modell in Deutschland, was da ein bisschen mit Verlagen zusammenarbeitet und ein bisschen Geld verdient, oder ist das ein global funktionierendes, skalierendes Business? Und das war der Grund, warum wir im letzten Jahr beschlossen haben, okay, UK und jetzt USA, um da so den Proof of Concept zu machen. Und das ist auch bei Investoren natürlich das Wichtigste, dass du ihnen nicht irgendwie, du kannst ihnen nichts vom Pferd, kannst da nichts vom Pferd auf erzählen, auf schönen designten PowerPoint-Slides, sondern du musst eigentlich einfach beweisen, dass das, was du machst, schon jetzt funktioniert und noch stark wachsen kann.
Pierre, du bist ja auch für die US-Expansion verantwortlich. Am Wochenende warst du, glaube ich, noch drüben. Gestern wiedergekommen. Was hast du denn jetzt erstmal über das Geschäftsleben in den USA lernen müssen? Wahrscheinlich ticken sie ein bisschen anders als bei uns, ne?
Absolut. Also erstmal hatte ich muss ich da in diesen unangenehmen Zustand entern, einfach wieder ganz am Anfang zu stehen, ehrlich gesagt. Das hatte ich mir vorher nicht ganz, ganz klar gemacht, dass es tatsächlich ein Neustart ist. Und dass auch, dass wir in Deutschland super funktionieren und Millionen User haben, dass das in den USA erstmal jetzt keinen vom Hocker haut, dass du da irgendwo am anderen Ende von Europa ein paar Kunden hast. Und das war, habe ich auch schon öfter erzählt, das ist wie ein zweites Kind bekommen war das. Also das erste Baby kann schon laufen hier und macht sich ganz gut. Und da geht es nochmal ganz von vorne los mit allen Kinderkrankheiten und wachen, aufreibenden Nächten und so weiter. Mhm. Und was da aber passiert ist, dass in den USA einfach alles nochmal extrem viel netzwerkgetriebener ist als in Deutschland. Das heißt, ich habe einfach mich sehr ins Zeug gehängt, auf den richtigen Veranstaltungen die richtigen Leute zu treffen und ihnen im richtigen Moment zu erzählen, was wir machen. Und dann muss man natürlich ein bisschen Lokalkolorit rauslesen lernen, dass nicht jedes Awesome, dass dir jemand um die Ohren haut, auch heißt, dass ihr jetzt in eine Partnerschaft entert, sondern dass da nochmal ein bisschen nachjustiert werden muss.
Das heißt jetzt mal ganz pragmatisch gedacht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt nicht mehr der Chefredakteur, sondern ich bin Gründer und ich habe Bock, irgendwie in den USA quasi ein zweites Mal ein neues Baby zu entbinden.
Dann habe ich einen Tipp.
Also wie mache ich das dann?
Also wir hatten erst, ehrlich gesagt, wir hatten auch richtig Hilfe. Wir hatten erstmal, haben wir da beim German Accelerator, der wird, also ist ein deutscher Bundes Wirtschaftsministerium finanzierter Accelerator, der deutschen Startups hilft, in USA Fuß zu fassen. Und da hatten wir ein Office Space und da hatten wir das Netzwerk, das der Accelerator hat, auf das wir zugreifen konnten und der uns genau das gegeben hat, was man am Anfang braucht, Kontakte und Leute, die dir wohlgesonnen sind und das, was du machst, interessant finden. Darüber hinaus habe ich aber auch natürlich irgendwie mein eigenes Netzwerk angezapft und Leute gefunden, die zu denen eine Intro bekommen und mit denen gesprochen. Also du kommst da an, siehst dich erstmal vor einfach einem riesigen Markt mit riesigen Möglichkeiten und du stehst bei Null und dann fängst du an, dir rauszusondieren, wer sind die Leute, die hier darüber entscheiden, ob das was wird und warnst dich mit hunderten E-Mails und Stalking-Methoden an die ran.
Gibt es irgendwie so ein wenn du hast gerade schon das Awesome erwähnt, hast du noch so eine Vokabelhilfe zum Abschluss für uns? Also, oder wo man dann auch vielleicht so
It's gonna change the world, muss man sagen. Nee, man muss tatsächlich eine größere Vision zeigen, als man das hier normalerweise tut. Also wenn ich mir vorstelle, dass Luisa und ich bei der FAZ stehen und sagen und wir hiermit verändern wir das Leben von Menschen, dann weiß ich nicht, ob wir für voll genommen werden oder zur Tür oder rausgeschickt werden. Aber in den USA muss man sozusagen dieses Big Picture schon sehr deutlich vermitteln. Was aber auch eine Hilfe ist, irgendwie für sich selber klar zu machen, wo geht denn die Reise hin?
Also wenn ich jetzt aber sozusagen in der Erfindungsphase bin und habe dieses Big Picture nicht, dann kann ich es auch, glaube ich, gleich lassen, ne?
Ich glaube, wer dann gar kein Big Picture hat, kann man es sowieso lassen.
Ja, verstehe.
Wieder was gelernt. Ja. Pia und Luisa, herzlichen Dank für euren Besuch, dass ihr mit uns jetzt eine Stunde hinter die Kulissen von Opinory geblickt habt. Und wir wünschen euch viel Erfolg und wir schauen euch weiter zu, was ihr so treibt.
Ja, vielen Dank. Schön. Stimmt ab.
Ja, das machen
Bewerbt
wir.
Euch.
Herr Pähler, wir machen auch nochmal ein eigenes Voting noch am Ende,
auf
oder?
Jeden Fall. Wir machen sozusagen eine Ausprägung Pähler und einmal Fiene.
Das finde ich auf jeden Fall.
Ist egal.
Wir schicken euch hier die vorbereitete Umfrage.
Eine Stunde was mit Medien war das für diesen Donnerstagabend. Mein Name ist Daniel Fiene, Herr Pähler war da. Wir hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder, wenn ihr mögt. Und natürlich auch rund um die Uhr als Podcast über deutschlandfunknova.de. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.